genau das ist es. Auf die möchten wir schauen. Die möchten wir ins Zentrum stellen von unserer Gemeinde. Die möchten wir ins Zentrum stellen von diesem Gottesdienst. Die möchten wir aber vor allem ins Zentrum stellen von unserem eigenen persönlichen Leben. Wir schauen auf dich und wir möchten auf das schauen, was du für uns hast. Du bist so gut, du bist so wunderbar. Du tust unsere Herzen auf und rette zu uns heute Morgen. Amen. Amen. Es ist schon ein paar Jahre her, und da haben meine Eltern eine Frau im Sterbeprozess begleitet. Eine Frau, die mir selber auch sehr nahe ist gestanden. Sie war Mami von 7 Kindern, eine gottesfürchtige Frau, die ihr ganzes Leben mit Jesus unterwegs war. Kurz bevor sie gestorben ist, hat die Frau meinen Eltern eine Frage gestellt. Die Frage habe ich in der einen oder anderen Formulierung in den letzten Jahren auch immer mal wieder gestellt bekommen. Das von Männern und Frauen, die älter sind, die schon ein ganzes Leben mit Jesus unterwegs waren, genau gleich wie von jungen Menschen, Teenager, Jugendlichen, die ihr Leben eigentlich noch vor sich haben. Es ist die eine Frage, die über Leben und Tod entscheidet. Es ist die eine Frage, die darüber entscheidet, ob ich, ob wir, ob du in ständiger Unsicherheit lebst oder als befreites Kind Gottes deinem Lebensende entgegengehst. Es ist die Frage, längt's? Längt's echt wirklich? Wir starten heute in eine zweiteilige Miniserie zum Thema Heilsgewissheit. Es ist ein Thema, wo viele vielleicht lieber einen Bogen drum würden machen, weil man lehnt sich ja nicht gern zu weit aus dem Fenster raus. Und gleich ist das Thema Heilsgewissheit ein Thema, ich glaube, das wird uns alle existenziell mal beschäftigen, warum es geht bei dieser Frage von Heilsgewissheit um nicht weniger als um Himmel oder Hölle. Und um die Frage, wo ich einmal die Ewigkeit wieder verbringe. Und es geht darum, dass wir uns fragen, ob es heute eine Gewissheit gibt. Dass mich Jesus, wenn ich einmal vor ihm stehe, nicht verstoßen, nicht rausgestoßen wird aus seinem Reich. Eine Vorstellung, ganz ehrlich, da komme ich manchmal Hühnerhaut über. Wenn ich heute Morgen und der Pascal Rohrbach nächsten Sonntag über das Thema von Heilsgewissheit werde predigen, dann möchte ich in aller Demut jetzt zuerst einmal etwas klarstellen. Ich selber habe bei dem Thema Heilsgewissheit selber ein paar unklärte Fragen offen. Und ich möchte nicht von mir behaupten, dass ich alle Fragen um das Thema errettet sie Bekehrung, errettet bleiben, ewiges Leben wirklich verstanden habe. Und ich bin so froh, dass wir Gottes Wort haben. Ich bin so froh, dass Gott durch sein Wort zu uns redet. Er hat zu mir geredet in den Vorbereitungen und er redet auch zu dir ganz persönlich, wenn du daheim bist, das Wort Gottes aufschlägst, vielleicht die Bibelstelle nochmal nachlesest, die ich heute darüber werde predigen. Gott redet zu mir wie auch zu dir. Und darum lasst uns doch einmal heute schauen, was der Gottes Wort zu diesem Thema sagt. Und ich möchte spezifisch auf zwei Gedanken eingehen. Der erste Gedanke, wie das in unser Mass an Heilsgewissheit hängt ganz fest damit zusammen, ob wir Gott und sein Wesen kennen und ihm zutiefst vertrauen. Und der zweite Punkt, ich glaube, Heilsgewissheit gibt es nur, wenn unser Herz absackt. Dass das, was Jesus Christus am Kreuz für dich und für mich getan, viel grösser ist, viel umfangreicher ist, als unsere Schuld, unser Versagen und aller Zerbruch, der uns von ihm trennt. Vielleicht ist dir beim Lesen von deiner Bibel auch schon aufgefallen, dass Heilsgewissheit gar kein Begriff ist, der so in der Bibel vorkommt. Also du kannst deine Bibel von vorne nach hinten durchblättern, du wirst das Wort Heilsgewissheit nie finden. Heilsgewissheit ist einfach einmal ein theologischer Begriff, den wir Menschen erfunden haben, um viele Aussagen in einem Begriff zusammenzufassen, wo Jesus und auch andere Schreiber aus der Bibel zum Thema Errettung, Bekehrung und Frage nach dem ewigen Leben machen. Wenn wir von Heilsgewissheit reden, dann geht es in erster Linie mal darum, dass wir uns fragen, ob ich heute, und mit heute meine ich heute, an dem Sonntag, 3. April 2022, mit Gewissheit kann sagen, ja, ich bin errettet. Ja, ich bin ein Kind Gottes. Und ja, als Kind Gottes habe ich das ewige Leben. Wenn wir über Heilsgewissheit reden, dann ist mir unglaublich wichtig, dass wir zutiefst verstehen, dass Heilsgewissheit ein Beziehungsbegriff ist. Und zuerst einmal nichts mit Heilssicherheit zu tun hat. Heilsgewissheit und Heilssicherheit, das sind zwei paar verschiedene Schuhe, die nicht zusammengehören. Ich möchte euch das kurz erklären. Gewissheit lebt vom Vertrauen. Sicherheit lebt vom Misstrauen. Ich mache euch ein Beispiel. Mit etwa 12 bin ich auf Moschee in ein Camp gegangen. Ich habe dort ein Modi kennengelernt. Wir haben uns verliebt. Und wir haben so eine kurze Prätini Beziehung gehabt. Es war eine Fernbeziehung, es ist aus der Ostschweiz gekommen. Ich habe das Modi nach dem Camp bis heute nie mehr gesehen. Tja, etwa 10 Tage nach dem Lager komme ich ein Telefon über von einer jungen Frau. Sie hat mir am Telefon gesagt, dass sie mich süß findet, herzig findet. Sie hat gefragt, ob wir uns nicht ein bisschen besser lernen kennen. Sie hat mich ausgequetscht, ob ich Freunde habe und so weiter. Ich habe versucht, den Modi charmant zu verstehen zu geben. Sorry, blöder Zeitpunkt. Nein, wirklich gar kein Interesse. Ich habe schon ein Modi. Ein paar Tage später hat sich herausgestellt, dass meine Camp-Freundin ihre beste Freundin hat damit beauftragt, mir anzuläuten, um herauszufinden, ob sie sich wirklich sicher sein kann, ob ich ihr treu bin oder eben nicht. Sicherheit hat sie bekommen. Definitiv. Aber das Misstrauen, das meine Gamefreundin mir gegenüber hatte, die hat mich damals tief verletzt. Und ihr merkt, also es war relativ schnell Schluss mit dieser Beziehung. Ihr merkt, Sicherheit lebt von Misstrauen, von Kontrolle. Gewissheit lebt von Vertrauen. Und so muss ich im Fall meine liebe Naomi nicht kontrollieren. Ich muss wirklich niemanden auf sie ansetzen, der ihre SMS checkt oder ihre nachstellt, um zu schauen, ob sie mir wirklich treu ist. Ich weiss das. Will ich meine Naomi kennen? Weil da eine Beziehung da ist, will ich ihr zutiefst vertrauen. Sicherheit habe ich nicht, aber ich weiß es trotzdem. Heilssicherheit oder Heilsgewissheit, wenn wir von Heilsgewissheit reden, hat das zuerst mit dem Vertrauen in eine Person zu tun. Mit unserem Vertrauen in Jesus Christus. Es geht darum, ob wir Jesus kennen. Ob wir sein Wesen, ob wir seinen Charakter kennen. Ob wir seine guten Absichten mit uns kennen. Und ob da eine Beziehung da ist, wo auf Vertrauen basiert und nicht auf Misstrauen. Jetzt gibt es aber noch einen zweiten Unterschied. Wenn ich von Heilssicherheit rede, dann habe ich eine Rolltreppe vor Augen. Weißt du, bei Rolltreppen, da bekehre ich mich, ich mache den Schritt auf die Rolltreppe vom ewigen Leben drauf und dann spielt es eigentlich keine Rolle mehr, oder? Ich kann mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, die spuckt mich oben im Himmel aus. Sorry, von dem redet die Bibel nicht. Wenn ich von Heilsgewissheit rede, dann habe ich nicht eine mechanische Rolltreppe vor Augen, dann habe ich hundsgewöhnliche Stege vor Augen. Stege laufen. Genau. Aber auf dieser Stege gehe ich Schritt für Schritt dem Ziel entgegen. Und auf jeder einzelnen Stufe dieser Stege kann ich mit hundertprozentiger Gewissheit sagen, hier und heute, auf dieser Stufe, an dieser Stelle von meinem Leben kann ich mit Gewissheit sagen, ja, ich bin errettet. Ja, ich bin ein Kind Gottes. Und ja, ich habe das ewige Leben und darum komme ich in den Himmel. Hier und heute weiss ich das. Und morgen ist wieder heute. Morgen gehe ich im Vertrauen auf Jesus der nächste Schritt. Und ich vertraue darauf, dass er mich Schritt für Schritt, Stufe um Stufe auf dieser Stege begleitet und bis ins Ziel bringt. Das ist Heils Gewissheit. Von dem redet die Bibel. Dass ich die Gewissheit haben darf, dass ich im Vertrauen auf Jesus nicht einmal ewiges Leben irgendwann einmal überkomme, sondern doch schon heute, am Sonntag, 3. April 2022, ewiges Leben habe. Jetzt stutzt vielleicht der eine oder andere und denkt so, warum redet er da vorne von ewigem Leben heute? Also Gegenwart, also Präsenz, also ewiges Leben, das ist doch erst etwas, wo wir mal überkommen. Wenn wir sterben, und sorry Dani, vielleicht hast du es noch nicht gemerkt, ich bin noch nicht tot. Ich fühle mich quick lebendig und habe nicht gerade vor, in den nächsten Tagen zu sterben. Es gibt unter uns Christen manchmal so eine Vorstellung, dass das ewige Leben erst mit unserem Tod anfängt. Dass wir aufs ewige Leben auch noch müssen warten. Und warten bedeutet doch immer wieder so ein gewisses Unsichersein, ob das, auf das, was wir warten, wirklich kommt oder nicht kommt. Die Bibel macht uns aber ganz klar deutlich, dass das ewige Leben nicht etwas ist, was sich erst im Nachhinein herausstellt, ob wir es hatten oder nicht. Ob es reicht oder nicht reicht. Die Bibel ist sehr klar, dass ewiges Leben schon heute angefangen hat für all die unter uns, die an Jesus Christus glauben. Der Johannes, er kann darum mit absoluter Gewissheit seinen Leser in 1. Johannes 5,13 zusprechen. Das habe ich euch geschrieben, Vorgeplänkel lassen wir jetzt mal weg, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Dass ihr jetzt bereits wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Zweimal Präsenz, zweimal Gegenwart, zweimal jetzt. Schau, aufs ewige Leben musst du nicht warten. Ums ewige Leben musst du auch nicht zittern. Sondern als Kind Gottes, als Mensch, der sein Leben Jesus Christus anvertraut, darfst du wissen, dass du schon ewiges Leben hast, hier und heute. Du musst dich also nicht fürchten und du hast schon gar nichts zu befürchten.
Nichts zu fürchten und nichts zu befürchten, ja Dani, das klingt ja gut und recht. Aber wie du wüsstest, wie es gerade in mir drin aussieht, ich bringe so vieles nicht ganz auf die Reihe. Ich möchte ja, ich würde ja wollen, aber ich bin so weit davon entfernt, den Maßstab Gottes zu genügen. Wie soll ich mir da sicher sein, dass es wirklich reicht?
Ja, jetzt hat, glaube ich, jemand aus der Gemeinde laut für uns gedacht. Und vielleicht sind das genau deine Fragen und auch deine Einwände, die du hast. Und vielleicht, ja, meine Fragen und Einwände sind das manchmal. Und das bringt mich eigentlich zum nächsten Punkt. Ich bin so dankbar, dass Gottes Wort immer wieder davon redet, dass ich meine Heilsgewissheit nicht an mir selber festmachen muss, sondern dass meine Heilsgewissheit an Jesus Christus festgemacht ist und an dem, was er am Kreuz für mich hat. Ich habe Heilsgewissheit, nicht weil ich so ein guter Kerl bin, nicht weil ich alles auf die Reihe bringe, sondern weil Jesus Christus mich am Kreuz hat gerecht gemacht. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann lesen wir an so vielen Stellen, dass in dem Moment, wo wir Jesus Christus in unser Leben einladen, wo wir uns Jesus zuwenden, wir reden bei uns so in der christlichen Kreis von dem Moment, wo wir uns bekehren, Gott uns gerecht spricht. Was bedeutet jetzt das wieder? In 5. Mose 25, Vers 1, da sagt Gott dem Volk Israel, dass bei einem Rechtsstreit das Gericht oder der Richter, die Person, die schuldig ist, soll schuldig sprechen, die, die aber unschuldig ist, soll frei sprechen. Rechtfertigung bedeutet also, dass eine anerkannte Autorität zum Schluss kommt, dass ich unschuldig bin und mich darum frei spricht. Jetzt, wenn ein Bezirksgericht im Kanton oder in der Schweiz zum Schluss kommt, dass du etwas ein Zeichen hast gemacht, dich verurteilt, dann kannst du ja das Urteil weiterziehen als Obergericht, wenn du ganz fest verbockt hast, bis als Bundesgericht, das wäre etwa die höchste Gerichtsinstanz hier in der Schweiz. Wenn jetzt das Bundesgericht zum Schluss kommt, dass man dir nichts anlasten kann und dich darum freispricht, dann wird der Urteilsspruch vom unteren Gericht, also vom Bezirksgericht, aufgehoben und durchs Urteil vom Bundesgericht ersetzt. Gängige Praxis auch bei uns hier in der Schweiz. Und genau das ist bei deiner Bekehrung passiert. Bevor wir unser Leben haben, Jesus hergegeben, hat es einen Schuldspruch gegeben. Wir waren angeklagt. Wir waren rechtmässig verurteilt. In Kolosser 2,14 steht, dass es einen Schuldbrief gegen uns gegeben mit ganz vielen Anklagepunkten, die uns ganz schwer belastet. Und der Ankläger, es ist der Teufel höchstpersönlich, der verklagt uns Tag und Nacht vor dem höchsten Richter. Er liest Gott quasi deinen Schuldbrief vor. Tag und Nacht, wir lesen das in Offenbarung 20. Und nach jedem Anklagepunkt steht auf dieser Liste schuldig, 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 schuldig. Aber was hat jetzt Gott als oberste Gerichtsinstanz in dem Moment gemacht, wo du dein Leben Jesus Christus anvertraut hast? Er hat all die Anklagepunkte mit seinem Sohn Jesus Christus als Kreuz genagelt und für ungültig erklärt. Gott hat den Schuldbrief, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastete, für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Gott hat den Schuldspruch vom Satan, er hat das Urteil von unteren Gerichtsinstanz aufgehoben und als höchster Richter einen neuen Richterspruch, der in alle Ewigkeit gilt, über dich und dein Leben ausgesprochen. Und der Richterspruch heisst schuldlos. Unschuldig. Freigesprochen. Du bist gerecht gesprochen und du bist gerechtfertigt. Du bist frei, weil Jesus dich durch seinen Tod am Kreuz rechtfertigt. Und es ist der Jesus, von dem der Johannes schreibt, sollte jemand Schuld auf sich laden, so haben wir einen Anwalt vor dem Vater, der für uns eintritt, das ist Jesus Christus, den Gerechten. Das bedeutet, dass vom Zeitpunkt von deiner Bekehrung an quasi, bis in alle Ewigkeit, bei jedem Anklagepunkt, wo der Teufel noch heute Tag und Nacht vor Gott, vor dir ausspricht, Jesus sagt, trotzdem unschuldig, trotzdem gerechtfertigt und trotzdem frei. Vielleicht stehen wir manchmal so in Gefahr, dass wir sagen, okay, das mit der Rechtfertigung, irgendwie habe ich das vielleicht verstanden, das gibt es als Geschenk, wir können es annehmen, wir können es ablehnen, okay. Aber näher. Und ich weiss, ihr lieben älteren Geschwister, die aus vielen Gesprächen mit euch, dass das eine Prägung ist, die euch ganz fest geprägt hat und wo ihr auch so seid erzogen worden. Und ich weiss es auch aus vielen Gesprächen mit anderen Geschwistern, die nicht Teil unserer Gemeinde sind. Ich meine, das mit dem errettet bleiben. Also das hat doch dann schon etwas mit mir zu tun. Mit der Art und Weise, etwas Bachen überkommen, dem Maßstab Gottes wirklich zu genügen. Mit dem Grad von meiner Heiligung. Ja, ich möchte euch ganz fest sagen, ja. Ja, definitiv, unsere Bekehrung soll und muss einen Prozess anstoßen, wo wir uns nach einem Leben ausstrecken, wo Gott gefällt. Wo wir den Heiligen Geist bitten, dass er uns, an uns schafft, uns unsere wunden Punkte zeigt, damit er uns kann umgestalten kann, so dass wir Jesus ähnlicher werden. Definitiv, unbedingt. Und wenn das nicht passiert, dann musst du dich fragen, ob du dich wirklich Jesus zugewendet hast oder nicht. Aber nein. Nein, unsere Heiligung hat keine Konsequenz auf unsere Rechtfertigung. Heiligung und Rechtfertigung sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Paulus, er könnte es wirklich nicht deutlicher sagen, dass wenn er uns zu verstehen gibt, dass, wie es bei unserer Bekehrung Jesus ist, der uns gerecht spricht, der gleiche Jesus ist, der auch unser Leben heiligt. Er sagt, 1. Korinther 1,30, denn Christus ist unsere Gerechtigkeit. Durch ihn sind wir vor Gott gerecht gesprochen und unser Leben, und jetzt kommt es, wird durch ihn geheiligt, nicht durch uns. Durch ihn. Durch ihn sind wir erlöst. Im Alltag heisst jetzt das, dass auch nach meiner Bekehrung ein Leben leben, das dem Maßstab Gottes nicht genügt. Ich sehne mich als Dani von ganzem Herzen danach. Aber ich schaffe es nicht. Ich bringe es nicht auf die Reihe. Ich sündige in dem Fall immer noch. Ich sündige jeden Tag, manchmal aktiv und bewusst und manchmal passiv und unbewusst. Der Paulus redet genau vom Gleichen, wenn er sagt, so sehr ich das Richtige tun will, was bei mir zustande kommt, ist nur das Böse. Und trotzdem, ihr Lieben, trotzdem ist seine Identität, meine Identität, deine Identität, dein Stand, dein Kind Gottes sein, sicher, fest. Warum? Weil es nicht auf deine Leistung, nicht auf dein Werk, nicht auf deine Heiligung, nicht auf deine Gerechtigkeit darauf ankommt, sondern allein auf das, was Jesus Christus für dich am Kreuz getan und er dich gerechtfertigt hat. Und darum kann der Paulus aus voller Überzeugung die alles entscheidende Frage beantworten, die wir auch müssen beantwortet haben. Müssen wir denn nun damit, noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Nein. Denn für die, die mit Christus Jesus verbunden sind, gibt es keine Verdammnis mehr. Ich möchte ganz persönlich fragen, glaubst du das? Glaubst du, dass Jesus Christus für dich am Kreuz ist gestorben? Glaubst du, dass er dich gerecht macht? Glaubst du, dass Gott dir trotz allem Versagen, trotz aller Schuld, trotz allem Zerbruch zuspricht, unschuldig? Glaubst du das? Schau, wenn du die Frage ganz tief in deinem Herz mit Ja kannst beantworten, dann darfst du Gewissheit haben, dass du ewiges Leben nicht erst überkommst, sondern heute schon hast. Vielleicht sagst du jetzt, also das mit der Rechtfertigung, die Theologie, alles viel zu kompliziert. Ganz ehrlich, komm nicht raus. Ich möchte darum versuchen, dir an einem Vergleich das ein bisschen besser zu erklären und vielleicht verstehen wir das dann ein bisschen besser. Die meisten unter uns sind ja bekanntlich Schweizer. Wir haben ein paar geschätzte Gemeindemitglieder, Gottesdienstbesucher, die kommen aus anderen Nationen und an dieser Stelle, hey, ihr bereichert uns im Fall mega. So schön seid ihr da. Und gleichzeitig, die meisten zählen sich wahrscheinlich zum Schweizer Völkli. Jetzt möchte ich einfach mal in die Runde werfen, warum bist du dir denn so zu 100% sicher, dass du Schweizer bist? Also ich meine, an was machst du fest, dass du ohne Zweifel sagst, ich bin Schweizer? Punkt, aus, fertig, Schluss. Ganz sicher. Begründ das mal. Ja, jetzt werden wahrscheinlich die einen sagen, ja, ich bin in der Schweiz geboren worden. Ich habe den Schweizer Pass. Käse und Raclette, Fondue habe ich gern. Und beim Wort Küchenkästli macht es mir nicht gerade eine Knoten in die Zunge. Ja, genau. Du hast recht. Das ist alles okay. Das stimmt. Aber deine Begründung ist doch auch an eine Grundlage geknüpft. An eine Voraussetzung. Und weisst, wo die Grundlage, wo die sogar rechtliche Grundlage geschaffen ist worden? Hierhin. Beim Rütli. Vor 731 Jahren. Da sind nämlich drei Typen zusammengeschlossen und mit einem Schwur die rechtliche Grundlage, die Voraussetzung für unser Helvetia, für unsere Schweiz überhaupt gelegt. Also historisch belegt oder nicht, lassen wir jetzt mal sein. Deine Begründung, deine Sicherheit ist also an eine Grundlage, an eine Voraussetzung geknüpft, die mit dir, dem Fall heute, zuerst einmal gar nichts zu tun hat. Also ich meine, 1291 ist schon lange her. 1291 bist du nicht dabei gewesen. 1291 hast du in dem Fall nichts dazu beigetragen, für die Voraussetzung, die Grundlage zu schaffen, auf der du heute sagst, ich bin 100%ig Schweizer. Hast du nichts gemacht. Aber weil die drei Typen aus Uri, Schweiz und Unterwalden damals die Grundlage für unsere Nation geschaffen haben, weil du in die Schweiz bist reingeboren worden, weil du das rote Passbüchli hast und weil du Käse gerne hast und Küchenkästchen kannst sagen, definitiv kannst du mit 100%iger Sicherheit sagen, ich bin Schweizer. So, es grenzt manchmal ein bisschen an geistlicher Schizophrenie, wenn wir sagen, bei meinem Schweizer Bürgertum, da bin ich mir sicher. Aber das mit der Gotteskindschaft, mit der Rechtfertigung, ob ich als bekehrter Christ wirklich Teil von dem Reich Gottes bin, darum schon jetzt Bürger vom Himmel bin, da bin ich mir dann unsicher. Ganz ehrlich, was ist da dran so anders? Also es ist ein paar Jahre länger her, da haben auch drei Personen, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heil Geist, drei in eins, auch die rechtliche Grundlage geschaffen für eine neue Nation. Jesus Christus ist ans Kreuz gegangen und hat Voraussetzungen geschaffen für ein neues Reich der Kinder Gottes. Was hast du damit zu tun? Das hast du mal gar nicht. Also ich meine, 34 nach Christus bist du nicht dabei gewesen. 34 nach Christus, plus minus, hast du nichts dazu beigetragen. Zwischen dem Kreuz und dir heute, wie auch zwischen dem Rütli und dir heute, stehen viele Jahrhunderte. Es ist genau das Gleiche. Die rechtliche Grundlage für unsere Nation, wie auch die rechtliche Grundlage für das neue Reich Gottes, ist außerhalb von dir, losgelöst von dir geschaffen worden. So, und jetzt Jesus. Der redet doch tatsächlich in Johannes 3 im Gespräch mit dem Nikodemus davon, dass wir müssen wiedergeboren werden, dass wir Teil von dem Reich Gottes werden. Ja, ganz ehrlich, von was reden wir denn, wenn wir Christen werden? Dass wir wiedergeboren werden und wir bezeugen sogar hier in diesem Taufbecken, machen sichtbar, dass wir zu einem neuen Leben geboren werden. Dann schenkt uns Gott sogar ein Siegel, das viel mehr wert ist als das rote Büchlein hier mit einem Passfoto drauf. Er schenkt uns den Heiligen Geist. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat euch Gott, wie er es euch versprochen hat, in Christus Jesus den Heiligen Geist geschenkt. Damit hat er euch ein Siegel gegeben, die Bestätigung dafür, dass ihr jetzt sein Eigentum seid. Und von dem Heiligen Geist heißt in Römer 8, 16, der Geist Gottes bestätigt uns tief im Herzen, dass wir Kinder Gottes sind. Also, dass wir zu dem Reich dazugehören. Wenn du also Jesus als deinen Erlöser angenommen hast, dann bist du in das Reich hineingeboren worden. Du hast den Pass, du hast das Siegel vom Heiligen Geist, fehlt nur noch der Aspekt vom Fondue und vom Küchenkästchen. Also von Königsreichkultur. Ganz klar, für mich ist das die Folge von Heiligung, wenn du gerne Käse und Küchenkästchen hast. Nein, natürlich nicht. Aber wenn du liebst, was Gott liebt. Wenn du treu bist, wie Gott dir treu ist. Wenn du barmherzig bist, wie Gott dir gegenüber barmherzig ist, wenn du Wort von Verbauung, von Stärkung, von Liebe, von Ermutigung aussprichst, wenn du die Königsreichkultur lebst, dann ist doch das mehr ein Zeichen dafür, dass du wirklich Teil von dem Reich Gottes bist. Verstehst du den Vergleich? Warum zweifeln wir nie, keine Sekunde daran, dass wir zu 100% Schweizer sind, aber das mit dem Reich Gottes. Dass wir wirklich Bürger von dem Reich Gottes sind. Darum heil. Darum schon heute Teil vom ewigen Leben sein. Wir zweifeln so oft daran. Ich bin wirklich manchmal ein bisschen versucht zu sagen, entweder zweifelst du an beidem. Oder ich zweifle ganz leicht an deiner Logik. Wenn du jetzt sagst, okay Dani, alles klar, Vergleich verstanden, aber weißt, ganz ehrlich, in meinem Alltag zweifle ich wegen dem gleich. Trotz allem Zuspruch aus dem Wort Gottes, da tief drin in meiner Brust, habe ich immer noch einen Zweifel, ob es wirklich längt oder nicht längt. Wenn das in deinem Herz vorkommt, dann möchte ich dir und nur dir heute Morgen etwas ganz Wichtiges sagen. Schau, viele Christen meinen, dass Glauben und Vertrauen auf der einen Seite und Zweifel auf der anderen Seite zwei Grössinnen sind, die sich gegenseitig ausschließen. Das Glauben und Vertrauen auf der einen Seite und Zweifel auf der anderen Seite nicht zusammengehen. Das stimmt so nicht. Glauben und Vertrauen und Zweifel auf der anderen Seite sind kein Gegensatz. Im Neuen Testament sehen wir das ganz viel. Ich mache nur zwei kurze Beispiele. Kennst du Thomas? Jünger Thomas. Der hat doch von ganzem Herzen glauben, dass die krasse Story, die seine Kumpanen da erzählen über die Auferstehung von Jesus, dass die wahr ist. Er hat es glauben, aber in seinem Herz war ganz viel Zweifel. Was hat Jesus gemacht, als er vor ihm steht? Leck, Thomas, bist du ein Pfeifen? Also ganz ehrlich, du und dein Zweifel. Nein, glauben sollst, mit dir kann man doch nicht anfangen. Nein. Jesus nimmt den Zweifel von Thomas, er nimmt seinen Jünger ernst, lädt ihn seine Finger in die Wunde legen und stärkt durch das den Glauben und das Vertrauen von Thomas. Ganz gleich die Geschichte aus Markus 9, wo der Vater zu Jesus kommt und auf die Knie geht und die haarsträubende Geschichte erzählt über seinen Bübel, der von einem bösen Geist plagt wird und immer wieder ins Feuer geschossen wird. Wo Jesus ihn fragt, glaubst du, dass ich deinen Bübel gesund machen kann? Da kommt es wie aus der Pistole geschossen, aus dem Maul von dem Vater. Ja, Jesus, ich glaube, aber hilf, dass ich nicht zweifle. Glauben und Zweifel in der gleichen Situation. Glauben und Zweifel im gleichen Satz. Hey, ihr Lieben, Glauben und Zweifel im gleichen Herz. Und was macht Jesus? Er verurteilt nicht die Zweifel von dem Vater, sondern stärkt das Vertrauen und den Glauben durch die Heilung von diesem Bübel. Und schau, Gott verurteilt auch deinen Zweifel nicht, solange er nicht in Misstrauen übergeht. Dein Zweifel ist nicht das Gegenteil von Glauben und Vertrauen. Weißt du, was das Gegenteil ist? Es ist Angst. Es ist Angst. Wenn du im Blick auf dein Heil und deine Heilsgewissheit da ganz tief in deinem Herz Angst hast, wenn du Angst davor hast, dass Gott dich verurteilen könnte, dass Gott dich nicht annehmen wird, dann ist Angst das Gegenteil von deinem Vertrauen und vom Glauben. Gott sagt in 1. Johannes 4,18, wo die Liebe regiert, und Gott ist Liebe, er ist die vollkommene Liebe, wo die Liebe, also wo Gott selber regiert, da hat die Angst, die Furcht keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Gott will dir deine Angst wegnehmen, nicht unbedingt den Zweifel. Wenn du im Blick auf deine Errettung Angst hast, dann sagt dir Gott heute Morgen, dann sagt dir Jesus heute Morgen, ich glaube, es wird Zeit, dass du wieder mal ans Kreuz kommst. Dass du aufs Kreuz schaust, dass du auf mich und meine Liebe zu dir schaust. Ich habe für dich gelitten. Ich habe für dich gezahlt. Ich habe dein Versagen, ich habe deine Schuld, ich habe deinen Zerbruch gedreht und das Kreuz genagelt. Mein Tod am Kreuz ist deine Gewissheit, dass du ewiges Leben darfst haben. Und darum verzweifle nicht an deinem Zweifel, aber lass deine Angst vor der Liebe von Jesus überwinden. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Ich liebe, wir dürfen die Wahrheit nicht nur aussprechen, wir dürfen sie auch glauben und für uns und unser Leben in Anspruch nehmen. Ich habe ganz am Anfang vor der Predigt von dieser Begegnung erzählt, zwischen meinen Eltern und dieser Frau auf dem Sterbebett. Wo nach einem erfüllten Leben mit Jesus die alles entscheidende Frage stellt, längt es? Längt es echt wirklich? Die Antwort, die meine Eltern dieser Frau gegeben haben, die werde ich nie vergessen. Und es ist eine Antwort, die meine heutige Predigt in einem einzigen Satz zusammenfasst. Nein. Nein, es längt nicht. Es längt nicht und es wird nie längen. Aber Jesus längt. Er längt. Er und sein Heil für dich längt völlig aus. Das ist der Punkt. Das ist das, was ich uns heute allen, heute Morgen möchte mitgeben. Wenn du dein Heil an dir, an deiner Gerechtigkeit, an deiner Heiligung festmachen willst, dann bist du zu einem Leben in Unsicherheit verurteilt. Aber wenn du dein Heil und damit auch deine Heilsgewissheit nicht an deiner Leistung, nicht an deinem Werk, nicht an deinem Grad von deiner Heiligung, sondern allein an dem festmachst, was Jesus Christus für dich am Kreuz hat da. Wenn du weißt und glaubst, meine Rechtfertigung liegt außerhalb von mir selber am Kreuz von Golgatha, dann darfst du sicher sein. Dann darfst du Heilsgewissheit haben, hier und heute. Und dann dürfen wir sogar dann, wenn unser Gewissen uns anklagt, wenn unser Gewissen uns verurteilt, ich möchte das Wort vom Apostel Johannes aus 1. Johannes 3,20 sagen, wann immer unser Gewissen uns anklagt, das kann am Abend vor dem ins Bett gehen sein und für unsere Eltern unter uns, das kann am Lebensabend auf dem Sterbebett sein. Wenn unser Gewissen uns anklagt, dürfen wir wissen, dass Gott in seiner Größe barmherziger mit uns ist als wir selber. Lass uns beten. Jesus. Ach Jesus, ich habe so vieles nicht verstanden. Aber ich weiß, dass du mich liebst und ich weiß, dass du uns liebst. Und ich weiß, dass deine Vergebung grösser ist als alle Zerbruch. Und ich danke dir von ganzem Herzen, dass das nicht nur für mich gilt, sondern für jedes einzelne Geschwister, das dich von ganzem Herzen liebt. Ich bete dich für das an, was du tust, was du da hast. Und wir nehmen das für uns in Anspruch bis in alle Ewigkeit. Amen. Wir möchten ein Lied zusammen singen, das mich sehr, sehr bewegt hat in den Vorbereitungen. Und ich weiss, ich habe euch heute recht viel Denksport zugemutet, aber ich hoffe und ich habe so fest dafür gebetet, dass wir vom Denken auch zum Danken kommen. Wir werden ein Lied zusammen singen, das heisst «Allein durch Gnade stehe ich hier». Und ich möchte ganz bewusst jetzt noch einen Teil von diesem Text vorlesen. Wir werden singen «Allein durch Gnade stehe ich hier». Vor deinem Thron, mein Gott, vor dir, der mich erlöst hat, lädt mich ein, ganz nah an seinem Herz zu sein. Durchbohrte Hände halten mich. Ich darf bei dir sein ewiglich. Will mich mein Herz erneut verdammen und flößt mir Satan Zweifel ein, höre ich die Stimme meines Herrn. Die Furcht muss fliehen, denn ich bin sein. O preis den Herrn, der für mich kämpft, der meine Seele ewig schützt. Mutig komme ich vor den Thron, freigesprochen durch den Sohn. Dein Blut macht mich rein, du nennst mich ganz dein, in deinen Armen darf ich sein. Das ist der Grund, warum wir feiern. Wir sind befreit, er trug das Urteil. Preis den Herrn, er hat für meine Schuld bezahlt.